Ich begrüße heute im Studio recht herzlich Kurt Engmann aus Frohse, dem Ortschronisten. Und Sie haben ja im Laufe der Zeit sehr viel geforscht und alles zusammengetragen, was Sie finden konnten über den Ort Frohse. Und vielleicht können Sie uns ja mal Ihr Wissen ein bisschen weitergeben für unsere Zuhörer. Denn das war ja eine Zeit, die wir heute gar nicht mehr kennen und doch uns immer wieder begegnet in alten Zeugnissen, in alten Kirchen und alten Verträgen und ja, die bis heute wirken oder aus dem wir was Neues entdecken können. Ja, und da möchte ich Sie bitten, mal einiges so davon zu erzählen.
Ja, erstmal recht herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin dieser gern gefolgt und möchte, bevor wir in die Tiefen der Geschichte gehen, erstmal kurz den Werdegang erläutern, warum überhaupt in Frohse eine Chronik entstanden ist und jetzt eine neue Ausgabe erfolgte. Denn der Ursprung des Ganzen ist im Jahr 1980 zu sehen, als Frohse zum Bergbauschutzgebiet erklärt wurde. Das hatte zur Folge, dass der Ort dem Abriss preisgegeben werden sollte, um die unter dem Ort noch liegende Braunkohle zu fördern. Diese Überbaggerung des Ortes war für Mitte der 90er Jahre vorgesehen. In diesem Zusammenhang trat dann die Frage auf, wenn unser Ort überbaggert wird, bleibt nichts mehr von ihm übrig. Also müsste man doch eine kleine Chronik schreiben. Ja, leicht gesagt, schwer getan. Und wer diese Ideen hat, der muss dann auch dort die Führung übernehmen. So, also das war dann der Auftakt, um sich mit diesem Thema zu widmen. Es begann damit, erstmal Unterlagen zu sichten, zu sortieren und überhaupt Quellen zu finden. Das erwies sich als wesentlich schwieriger als im Vorfeld erwartet. Nichtsdestotrotz gelang es, dieses Heftchen im Jahr 1985 fertigzustellen und pünktlich zur 1050-Jahr-Feier den Frohser Bürgern und auch allen anderen Interessierten zur Verfügung zu stellen. Aber wie es im Leben so ist, ich war ja damit befasst, dieses Thema dann abzuschließen, weil in den künftigen Jahren sollte ja Frohse nicht mehr existieren. Deshalb hatte ich das Thema Geschichte auch schon wieder ad acta gelegt. Als am Ende der 1050-Jahr-Feiern der damalige Pfarrer Sittgast kam und sagte, er hätte noch einen Redner eingeladen, der zur Geschichte spricht. Oder während dieses Vortrages, gehalten vom geistlichen Rat Dr. Rudolf Joppen, trafen wir uns zu einem Gespräch und ab diesem Zeitpunkt war klar, dass ich mit dem Thema Geschichte nicht einfach aufhören konnte. Er ermöglichte mir, in einem Privatstudium Kirchengeschichte zu studieren und noch andere Rechtsformen und Arbeitsweisen des Mittelalters. Außerdem stellte er mir noch bis dahin für mich nicht erreichbare Quellen zur Verfügung. An jenem Zeitpunkt überholte sich die Geschichte oder die Zeit in sich selbst, als im Jahr 1988 in der Gemeindeverwaltung ein Brief einging. Der Absender war das Kultusministerium mit der Maßgabe, dass sich der Ort Frohse an den 500-Jahr-Feierlichkeiten zu Thomas Münzer beteiligen solle. Ein Ansinnen wurde stattgegeben, oder zur Mitarbeit in diesem Komitee aufgefordert, was ich dann auch tat, so dass wir 1988 noch eine Konferenz zum Thema Thomas Müntzer in Frohse gestalteten und 1989 eine Gedenktafel einweihten und dieses Thema zum Abschluss brachten. Das Studium der Geschichte hatte dann aber Konsequenzen dahingehend, dass ich feststellen musste, dass es Unzulänglichkeiten in dem von mir erarbeiteten Heftchen oder kleinen Chronik sich darstellten, sodass sich weitere Arbeiten anschlossen, die grundlegenden Einfluss auf die Geschichtsschreibung des Ortes hatten. Und dazu muss man nun mal sagen, oder dazu möchte ich erstmal beginnen, die Geschichte des Ortes in sich zu betrachten. Ein sehr altes Siedlungsgebiet vor uns. Es gibt Nachweise aus dem Neolithikum, also der Steinzeit, in Form von einem Steinschaber. Es gibt Nachweise aus der Bronzezeit, aus der Latenae, mit einem Urnenfeld, und zwar sind das Hausurnen. Und dort bei den Hausurnen ist eine, die nennt sich Typ D. Frohse, wahrscheinlich erstellt in Holm oder aufgebaut in Holm. Das heißt Hausurnen, die Urne sieht einfach aus wie ein kleines Haus. Der Tote soll sich in einem Haus wiederfinden, seine Asche zumindest. Diese Urnen wurden dann in sogenannten Steinkisten gesetzt. Deshalb nennt man diese Kultur auch noch Steinkistenkultur. Sie stammt ursprünglich aus Skandinavien. Ist bei uns hier wenig vertreten. Wir finden diese Hausurnenkultur erst wieder 500 Kilometer weiter östlich in Schlesien von uns. Aber zwischen Schlesien und unserem Gebiet gibt es keine Verbindung. Die Verbindung geht über Skandinavien. Das zu dieser Altzeit. Wir haben dann oder betrachten dann die Zeit zu Karl, betrachten die Zeit der Christianisierung zu Karl des Großen. Karl des Große beendete seine Sachsenzüge Ende des 8. Jahrhunderts oder in seinem Gefolge befanden sich Missionen aus Chalons-sur-Marne. Diese missionierten mit dem heiligen Stephanus. Sie errichteten Altäre, die diesem Namen geweiht waren. Außerdem bildeten sie dann auch christliche Gemeinden. Also diese Altäre waren sogenannte Pfarraltäre. Sie hatten eine Gemeinde. An ihnen durften auch die Sakramente vergeben werden, also sprich Eheschließung, Taufe, Sterbeurkunden, also ja, letzte Ölung. Das sind so das ist das Recht eines Pfarralters. Bezug nehmend auf die vorherige Geschichte heißt es bei Gregor dem Großen, Papst Gregor der Große, Anfang des 8. Jahrhunderts zur Christianisierung. Es sind keine heidnischen Heiligtümer zu vernichten, sie sind in christliche umzuwandeln, sodass wir den heutigen Froser Kirchberg als germanische heilige Stätte betrachten können. Alle Weihungen, die vorgenommen wurden durch Chalons-sur-Marne, also die den Namen Stephanus tragen, gehören in unserem Gebiet zum heiligen germanischen Heiligtum des Brocken oder Hauptheiligtum des Brocken. In ihnen befinden sich in der Regel noch Erinnerungsrelikte an die germanische Zeit. So ist im Nordturm der Froser Kirche ein Stein eingefügt, der sichtbar vorsteht. An der gleichen Stelle hat Radisleben einen Porphyrstein eingelassen. Und in Halberstadt liegt dieser Stein vor der Tür und heißt der Lügenstein. Das heißt also, wir sehen hier eine Umwandlung eines germanischen Heiligtums in ein christliches. Wie dieses Bauwerk hat ursprünglich ausgesehen, das kann heute niemand mehr sagen. Sehr wahrscheinlich ist als erster Bau ein Holzbau zu sehen oder jedenfalls ein ganz einfacher Bau. Das ändert sich für Frohse mit der Reichsteilung von 843. Hatte Karl der Große ein Riesenreich namens Frankenreich geschaffen, so stritten sich seine Enkel um das Erbe und teilten dieses Reich in drei Teile. Karl der Kahle erhielt das Westreich, das Westfrankenreich. Lothar der Erste erhielt das Mittelreich mit der Kaiserkrone. Das Mittelreich zog sich von der Nordsee über die Niedere, also über die Benelux-Staaten, bis nach Rom. So ein schmaler Strich von Nord nach Süd. Ludwig der Deutsche hingegen bekam das Ostfrankenreich. Das Ostfrankenreich hatte gegenüber den anderen beiden Reichsteilen, beiden Reichen, einen Nachteil. Es verfügte nicht über ausreichende Residenzen, um eine mittelalterliche Staatsführung durchzuführen. Das heißt, die damalige Zeit war gekennzeichnet durch sogenannte Wanderkönige. Sie hatten keinen festen Sitz. Sie zogen von einem Königshof bzw. Kaiserpfalz zur anderen. Ja, möchte ich an der Stelle gleich noch einfügen. Ein Kaiser hat eine Kaiserpfalz mit einem Pfalzgrafen. Ein König hat einen Königshof mit einem Vogt. So ist diese Sortierung. Dann weiß man auch, was man vor sich hat. Also Frohse wurde auserwählt zum Aufbau eines Komplexes, um die Staatsführung im mittelalterlichen Sinne zu gewährleisten. Zu diesem Zweck ließ sich Ludwig der Deutsche die Gebeine des heiligen Cyriakus nach Neuhausen bei Worms holen. Von dort wurden dann Reliquien, sprich Knochenstückchen, meist aus Elle, Wadenbein oder Rippen, in die neu zu gründenden Stiftungen verbracht. Dort wurde dann ein entsprechender Altar, sprich ein Cyriakus-Altar, geweiht. Der Cyriakus-Altar hatte im Gegensatz zu dem Stephanus-Altar aber keine Pfarrrechte. In dem Moment wandelt sich die Kirche in eine Eigenkirche Ludwigs des Deutschen. Das heißt, der Bischof hatte keinerlei Rechte mehr. Er war Gast und nicht mehr. Außer diesem Stift, man spricht auch von Reichsklöster, es wird auch Mönchskloster genannt, wobei da schnell Missverständnisse sich einschleichen, denn die Klöster, die heutzutage so definiert sind, beziehen sich auf eine spätere Zeit. In jener Zeit waren es Stätten der Wissenschaft und Hochkultur. Und die dann zwar immer mit dem Glauben verknüpft waren, aber nicht in dieser Form, wie man heute Klöster definiert. Deshalb ist dieser Ausdruck nicht im heutigen Sprachgebrauch nicht so passend, und Stift, weil es sich um eine Stiftung handelt, trifft den Kern der Sache. Außer der Froser Stiftskirche mit ihren Nebenanlagen erfolgte zeitgleich die Gründung eines Königshofes. Dazu noch das Gebilde einer Vogtei plus die Bildung eines Wirtschaftshofes in denen die Knechte und ihre Familien lebten. Dieser ganze Komplex hat sich im Ausdruck bis in die Neuzeit erhalten unter dem Begriff Oberdorf. Der Begriff Oberdorf kann auf keinen Fall einer geografischen Höhe liegen, denn das ehemalige Unterdorf lag höher als das Oberdorf. Das heißt, diese Ableitung kann nur aus der Hierarchie herrühren. Das Unterdorf lag auf dem heutigen Anger, wurde mit Wasser versorgt durch Brunnen bzw. artesische Quellen auf dem Gelände des heutigen Bahnhofs. Das kann man deshalb so genau definieren, weil südlich davon sich der Friedhof aus der Latenée, also diese Steinkistengeschichte mit den Hausurnen, befand und auf der Nordseite ab dem 9. Jahrhundert sich der zweite christliche Friedhof befand mit der dazugehörigen Kirche bzw. die Kirche mit dem Friedhof befand und sie war dann geweiht auf der Nordseite des Angers befand sich da die neu errichtete Sebastianskirche mit einem eigenen Friedhof. Damit ist das Ober- und das Unterdorf territorial getrennt. Man kann davon ausgehen, dass das Oberdorf zum großen Teil aus fränkischer Besetzung bestand, gegründet noch auf Karl des Großen Zeiten, als er zur Befriedung der neu eroberten Gebiete einen Bevölkerungsaustausch hat vorgenommen, um, wie gesagt, die Aufstände zu unterdrücken. Nun muss man wissen, dass bereits zu jener Zeit unsere Gegend, unsere Landschaft nicht nur aus Wäldern und kleinen Flächen bestand, sondern auch bereits von Fernstraßen durchzogen wurde. Frohse lag zu jener Zeit an der alten Salzstraße von Halle nach Braunschweig. Es ist zu vermuten, dass in jener Zeit nicht nur der Komplex Frohse durch Ludwig den Deutschen errichtet wurde, sondern zeitgleich Gardersleben und Aschersleben als Sperrfestungen zumindest ausgebaut wurden, wenn nicht neu errichtet. Das Gleiche gilt für den Flankenschutz, Freckleben und Wegeleben. Damit war dann eine Fernstraße auch militärisch gesichert. Die Anwesenheit deutscher Könige bzw. römischer Kaiser, denn Otto I. war deutscher König, aber römischer Kaiser. Deutsche Kaiser gibt es zu jener Zeit nicht. Stellt sich in verschiedenen Urkunden dar. Diese Urkunden betreffen nicht den Ort Frohse direkt, sondern sie tragen den Abschluss Actum Frohse, erstellt in Frohse. Und so finden wir Urkunden aus den Zeiten Otto des I., Otto des II., Otto des III. Und Heinrich den II. Danach keine Urkunden von anderen Herrschern über Frohse oder in Frohse bekannt. Betrachten wir die Reste dieses Komplexes, sprich die Frohser Stiftskirche. Es sind noch wesentliche Teile aus der alten Zeit erhalten. Erstens der Turm. Der Turm in seiner Massivität und seiner Struktur. Bemerkenswert dabei ist, dass die Türme erst im 13. Jahrhundert, das heißt, dass die Hüte erst im 13. Jahrhundert auf diesen Turm in dieser Form aufgesetzt wurden. Es war zuvor ein einfacher Turm mit einem durchgehenden Dach. Das zeigen auch Strukturen innerhalb des Turms, die einen Neuaufbau bzw. eine entsprechende Korrektur anzeigen. Bleiben wir beim Turm. Im Inneren sehen wir Folgendes. Der Eingang war ein Portal von 5 Meter Höhe. Dieses bestand aus einer Rosette und einem Eingangstor. Dieses Eingangstor wurde immer kleiner, sodass dann zum Schluss nur eine Person durchpasste. Man wurde also gedrückt, betrat dann einen halbdunklen Raum und stand vor einem großen Taufkessel. Was sagt das? Ich bin also außen an der Nordwand vorbei und habe den Stein gesehen, der mir sagt, das Heiligtum beruht auf meinem alten Germanischen. Dann gehe ich durch die Tür und werde gedrückt und stehe vor dem Taufkessel. Also, mein Lieber, getauft bist du auch. Und dann musste man zur Seite treten, und zwar zur linken Seite, also zur Nordseite, und durch diesen Bogen das große Mittelschiff betreten. In diesem Moment hatte man einen großen Raum vor sich. Und wenn dann die Stundengebete erklangen, also die lateinischen Horen, dann wurde man andächtig. Auch Atheisten geht das so. Das haben Tests erwiesen. Es geht in die Seele. Und danach sieht man erst den Altar. Das ist der Turm. Betrachtet man den Turm von der Innenseite, so stellt sich Folgendes dar. Ich habe 2 Durchgänge. Der eine Durchgang, durch den wir gerade reingekommen sind, ist der Eingang. Über ihm ist die biblische Gestalt der Verkündigung. Als Erzengel Gabriel Maria erklärt, dass sie schwanger sei. Und über den anderen, den Ausgang, ist das Bild von Jesus, der Weltenrichter, also das letzte Gericht, der jüngste Tag. Dazwischen, eine Etage höher, haben wir 2 Fenster. Diese Fenster waren farbig gestaltet. Im Übrigen, die gesamte Kirche war farbig. Im Südfenster des Turmes ist heute noch eine Schwarz-Weiß-Malerei zu erkennen. Diese Malerei nennt sich spätbyzantinisch, frühchristlich. Wir sind auch mit der Malerei im 9. Jahrhundert. Derartige Malerei finden wir heute noch in Frankreich und auch in Aachen. Zwischen beiden Fenstern befand sich ein Schlitz. Dieser Schlitz korrespondierte mit der Rosette über dem Ausgang. Und zur Tag-Nacht-Gleiche, also sprich zum Frühlingsanfang und zum Herbstanfang, war um 18 Uhr der Altar, und zwar der Cyriakus-Altar, in die letzte Abendsonne getaucht. Der Cyriakus-Altar war als Hochaltar aufgebaut. Unter ihm, wir betrachten jetzt das Chor, also wir haben uns gedreht um 180 Grad. Wir betrachten jetzt das Chor und sehen Folgendes. Der Hochaltar mit dem Cyriakusaltar und die Eingänge zur Krypta. In der Krypta muss der Stephanusaltar gestanden haben, weil ein Pfarraltar verlangt einen sogenannten Pfarrwinkel. Ein Pfarrwinkel ist ein irgendwie geschlossener Raum. Also man darf das nicht so streng sehen, aber ich kann einen Pfarraltar nicht mitten in die Kirche stellen oder irgendetwas anderes machen. Er braucht einen eigenen Raum. Damit bleibt nur die Krypta über. Zur Krypta noch kurz. Häufig wird ja dann die Krypta immer als Begräbnisstätte bezeichnet. Das ist falsch. Es wurden auch in Krypten Beisetzungen vorgenommen. Aber die Krypta ist in jener Zeit die Winterkirche. Wir müssen bedenken, die Fenster waren ohne Glas, also sprich Löcher. Und die Winter waren kalt. Wir bedenken bitte, es gab in jener Zeit noch das Ende der sogenannten kleinen Eiszeit, die da sich bis in jene Zeit erstreckte. Und ja, es war nicht so einfach im Winter zu überleben. Auf der Nordseite neben dem Chor war eine Apside, in der stand der Jungfrauenaltar, parallel zu dem Bild am Westwerk. Auf der Südseite befand sich der Petrusaltar als parallel zu dem Bildnis Jesus, der Weltenrichter. Damit ist die Farbigkeit von der Sache erstmal abgeschlossen. Man möge bedenken, dass die Frohse in jener Zeit die Frohser Kirche jener Zeit eine Kreuzkirche war. Das heißt, sie hatte Querhäuser. Die Querhäuser wurden im Barock abgerissen. Dazu können wir leider nun keine größeren Feststellungen mehr machen. Aber die farbliche Darstellung des Mittelschiffs können wir wie folgt definieren. Durch das Mittelschiff läuft ein Gesims. Dieses Gesims trennt symbolisch Himmel und Erde. Und auf der Himmelsseite war die biblische Geschichte dargestellt. Man muss denken, dass in jener Zeit mit der Schriftkundigkeit nur wenige die Möglichkeit hatten, sich da auszukennen und zu befassen. So war eben die bildliche Darstellung auch für die Herrscher eine willkommene Hilfe. Was man heute nicht mehr gut erkennen kann, ist, dass auch die Säulen farbig waren. Wenn man sich die Froser Säulen komplett anschaut, dann stellt man fest, dass sowohl Kämpfer als auch die Kapitelle sowie die Basen ganz glatt und sauber gearbeitet sind. Hingegen die Schäfte sind grob und roh. Das ist in sich ein großer Widerspruch. Warum sind die Schäfte so schlecht im Aussehen? Wenn man aber genauer hinschaut, dann sieht man, dass an der Unterkante der Kapitelle und an der Oberkante der Basen 1 Zentimeter übersteht, über den Schäften. Die Schäfte waren geputzt und farblich ausgestaltet. Man nennt diese Art der Malerei Fresken. Denn zu jener Zeit war es noch nicht möglich, Bildnisse dauerhaft auf Wänden darzustellen, die nicht im feuchten Zustand bemalt wurden. Nun kann sich jeder vorstellen, wie prächtig diese Kirche im Ursprung mal war. Diese Weißgestaltung, die man heute sieht, ist der Reformation geschuldet. So, bis dahin erstmal das. Ach so, diese Urkundengeschichte. Im Großen und Ganzen wäre damit die Betrachtung des mittelalterlichen Baus abgeschlossen. Wenn wir uns jetzt dem Thema der schriftlichen Überlieferung bezüglich des Stiftes und des Ortes zu. Den ersten schriftlichen Nachweis über das Cyriakusstift in Frohse bezeugt eine Abschrift einer Urkunde aus der Zeit Ludwig des Deutschen, die am Heiligen Stuhl vorliegt. Mein väterlicher Freund, der Pfarrer Joppen, hat seine Möglichkeiten genutzt, um für uns dieses Schriftstück als Kopie zu beschaffen. Dieses Schriftstück untermauert die Stiftungsgeschichte Ludwig des Deutschen. Als nächstes haben wir eine Urkunde aus dem Jahr 936 von Otto dem Großen, in dem festgestellt wird, dass Teile des Froser Vermögens zur Ausstattung des Quedlinburger Stifts verwendet wurden. Das heißt also, Otto der Große verfügt als Sachse über Ländereien der Franken und gestaltet sie nach seinem Ermessen um. Dazu muss man vielleicht noch sagen, dass bekanntermaßen das fränkische Geschlecht ausstirbt und Heinrich der Erste, also der Vater von Otto dem Großen, dann die Regierungsgeschäfte als König und nicht als römisch, als deutscher König und nicht als römischer Kaiser übernimmt. Also Otto dem Großen gelingt es, diese Kaiserkrone wieder zu erwerben. Für Frohse tritt die Urkunde von 950 als wesentlich hervor, in der beschrieben wird, dass Otto der Große das Stift Frohse Markgraf Gero zur Nutzung zur Verfügung stellt. Die Urkunde ist in mehrfacher Hinsicht mehrdeutig. Im ersten ist nicht klar zu sehen, ob 950 oder 959. Aber dieser Sachverhalt kann leicht ausgeräumt werden, weil nach 953 sich das Verhältnis zwischen Markgraf Gero und Otto dem Großen signifikant verschlechtert, sodass eine derartige Übertragung an ihn sicherlich nicht mehr erfolgt wäre. Zum anderen wurden die lateinischen Urkunden fehlerhaft in die deutsche Sprache übersetzt, sodass in den Übersetzungen von einem Mönchskloster statt von einem Reichskloster und von der Schenkung dieses Stiftes an Markgraf Gero berichtet wird, welches sich Gero angeblich selber erbaute. Das ist juristisch irgendwie nicht zu fassen. Korrekt heißt die Übersetzung, dass Otto der Große Markgraf Gero das Stift Frohse zur Nutzung übergibt, welches der Herr zuvor errichtete. Erhebt sich die Frage, wer ist der Herr? Hier muss man sehen oder beachten, wie Otto der Große bzw. sein Vater zu den fränkischen Besitzungen kam. Gekauft hat er sie nicht. In der Erbfolge stand er auch nicht. Also sie haben diese in Besitz genommen und neu strukturiert. Das heißt, es hätte, außer dass dort Ipse steht, außer dass in der Urkunde das Wort Ipse steht, stehen müssen Ipse Ludovicus Rex. Dann hätte aber jeder gewusst, dass Otto der Große fremden Besitz neu verteilt hat. Damit das nicht so auffällt, steht das Wort Ipse, der Herr. Mit dieser Übersetzung ist die gesamte Geschichte körperlich wie juristisch nachvollziehbar und auch chrononorisch nachvollziehbar. Die Übersetzungen lassen aber auch noch das Wort Schenkung zu. Jetzt ist die Frage, wie wurde geschenkt? In der Zeit von 950 bis 961 verfügte also Markgraf Gero über das Froser Stift. Die Frage ist jetzt, was wollte er damit machen? Es kann davon ausgegangen werden, dass er erstens das Frohse Vermögen nutzte, um Gernrode aufzubauen. Es ist wahrscheinlich, dass er Gernrode für seinen Sohn Siegfried als Sitz vererben wollte. Seinen zweiten Sohn Gero hingegen, der sich in einer geistlichen Ausbildung befand, die Stelle als Abt in Frohse vorsah. Wie wir aus der Geschichte aber wissen, kam es anders. Erstens ist sein Sohn Gero als Kind bereits verstorben und zum anderen sein ältester Sohn Siegfried ebenfalls mit jungen Jahren verstarb, sodass er seine Gedanken und seinen Nachlass neu ordnen musste. Deshalb gestaltete er beide Komplexe in ein Damenstift um, wobei er Gernrode die Priorität gab. Betrachtet man nun die Geschichtsschreibweise, danach gebietet Gernrode über Frohse. Rose als untergeordnetes Damenstift. Gernrode für den hohen Adel, Frohse für den niederen Adel. So steht es geschrieben. Jetzt gibt es aber ein Problem. In den Urkunden wird immer wieder das Froser Siegel verwandt. Die Frage ist, wenn Gero das Froser Stift in Besitz hatte, was macht das Froser Siegel? Aufklärung über diesen Sachverhalt brachten Originalurkunden, in denen sichtbar wurde, wie die eigentliche Realität sich darstellte. Es gibt eine Urkunde aus dem 13. Jahrhundert, die nur das Froser Siegel trägt. Es gibt Gernröder Urkunden, oder es gibt keine Gernröder Urkunde, die nicht als Zweitsiegel des Froser beinhaltet. Dieser Sachverhalt zieht sich bis zur Reformation hin. Was bedeutet das? Die Sachlage ist aus der Rechtsgeschichte relativ einfach. Das Froser Siegel dokumentiert ein Allod, also ein Besitz mit Königsrechten. Das Gernröder Siegel, ja, besiegelt einen Lehnsherrn. Das heißt also, Gero und seine Nachfolger konnten niemals sich über die Froser Besitzrechte hinwegsetzen, obwohl Frose offiziell unter Gernrode untergeordnet war, war es de jure höher gestellt als Gernrode. Und dieser Widerspruch wird erst mit dem nachreformatorischen Recht gelöst.
Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir hatten heute einen Gast im Studio, und zwar Kurt Engmann, Ortschronist aus Froser. Und ich hoffe, die Sendung hat Ihnen gefallen, denn er hat ja sehr viel Wissenswertes aus diesem Ort und aus unserer Region berichten zu können. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und eine schöne Woche. Redaktion und für Sie am Mikrofon, wie stets, Ihre Konstanze Holthoff. Tschüss.